Wunder an dir tun. Glaubst du das? Erwartest du? Erwarte ein Wunder an dir. Billy hat den letzten Sonntag über die übernatürliche Gemeinde gesprochen. Und ich mache ein Stückchen weiter Fortsetzung. Gott will an dir etwas Übernatürliches wirken. So, ich freue mich, dass er gegenwärtig ist, dass sein Geist gegenwärtig ist, dass der Herr immer noch da ist. Der Herr ist nicht nach Texas fortgefahren. Der Herr ist hier geblieben. Halleluja. Und der Herr ist da, wo du bist, wo 2 oder 30 in seinem Namen versammeln, da ist er mitten unter ihnen. Zuerst einmal noch ganz kurz Hinweise. Wir haben heute Abend um 19 Uhr Bibelschule, Gemeindebibelschule. Wir werden den ersten Korintherbrief durchnehmen. Der erste Korintherbrief ist ein ganz wichtiger Brief für die Gemeinde, für die Christen, für die Gläubigen. Die Gläubigen sollen wissen, wie man sich benimmt, wie man richtig lebt, wie man einander behandelt, dass dem anderen man so vorkommt, dass man den anderen ehrt, dass man merkt, wenn das dem einen Probleme macht, mache ich nichts. Verstehst du, wenn der Angst hat oder Komplexe kriegt, wenn du Götzenfleisch isst oder was anderes auch, das gilt für alle Bereiche, dann tust du es nicht aus Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester. Und wenn du merkst, da fällt er, da versagt er, da wird er schwach. Also der Korintherbrief ist ganz toll. Und dann das Wort vom Kreuz. Eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber eine Gotteskraft. Da steckt so viel drin. Über Zungenreden, über Zungensingen, über den Gebrauch der Gaben, über die Auferstehung, über die Taufen für die Toten. Die meisten Leute, die denken, das machen nur die Mormonen oder die Neuapostolische vielleicht, dass sie sich für die Toten taufen. Aber in der Bibel gab es sowas, die Taufe für die Toten. Was ist das überhaupt? Setz dich damit auseinander. Das ist Sprengstoff, auch für die Gläubige, auch heute im 21. Jahrhundert. Also ich lade dich ein, und wenn du nicht kommst, dann lad das Buch 1. Korinther im Internet runter, kannst dir nachlesen, kannst studieren, kannst dich selbst damit beschäftigen und auseinandersetzen. Ich denke, das ist ganz wichtig, ganz besonders in einer Zeit, in der wir leben, wo so viel Verwirrung ist. Ja, ist Zungensprechen biblisch? Gibt es noch Zeichen und Wunder? Und was ist das Größte? Weißt du, Paulus geht auf das Größte ein. Ich habe noch einen köstlicheren Weg, noch einen besseren Weg, und das ist die Liebe. Die Liebe übersteigt alles. Was nützt das ganze fromme Gefasle, alle guten Gedanken, Erkenntnisse und Offenbarungen, wenn die Liebe fehlt? Die Liebe ist A und O. Ohne Liebe funktioniert das ganze Leben nicht. Und Gott ist die Liebe. Und dann alles ist Stückwerk, wie auch immer. Also herzlich eingeladen für heute Abend. 1. Korintherbrief. Und wir machen nachher wieder weiter, einen Monat. Arbeiten wieder dran, studieren dran. Es sind also insgesamt 34 Seiten geworden aus diesem kleinen Büchlein. Für die paar Kapitel, was da drin sind, da ist so viel drin. Und du bekommst einen Überblick, was ist die Hintergründe, wie ist der Korintherbrief entstanden. Eigentlich, wenn du 1. und 2. Korinther nimmst, das sind eigentlich 10 Briefe, was Paulus so zwischendurch geschrieben hat. Also Rundschreiben sind es meistens, die nur gesammelt, zusammengeheftet worden sind zum 1. und 2. Korintherbrief. Nur zu deiner Information. Das sind 10 Botschaften, was Paulus so an die Gemeinde in Korinth verteilt. Wir machen nachher im Mai, Anfang Mai, dann werden wir den 2. Korintherbrief durchnehmen. Das ist mehr ein persönlicher Brief des Paulus. Ist eigentlich der Tränenbrief, nennt man das in der biblische Literatur. Paulus erzählt etwas, was ihn wirklich bewegt. Da öffnet er sein Herz der Gemeinde. Aber jetzt zuerst mal die Gemeinde. Was ist die Gemeinde? Und du siehst, was in der ersten Gemeinde damals war. Zank und Streit. Und warum? Nur wegen Äußerlichkeiten. Nur wegen Lappalien eigentlich. Überhaupt. Es war belangloses Zeug. Und darüber haben sich Christen gezankt und gestritten, anstatt dass sie auf Jesus sich konzentrieren. Und Paulus, und das Interessante ist im 1. Korintherbrief, Paulus geht nicht, wie ist die Ursache entstanden, wer ist da schuld, sondern wie löst man das Problem? Er geht auf die Lösung zu. Und wir sollten auch nicht nur sagen, ja, du bist schuld oder der und der hat das verursacht. Nein, wie komme ich davon weg? Wie löse ich das Problem? Wie komme ich aus dieser Misere raus? Also ein hilfreicher Brief für dich persönlich, für dein geistliches Leben. Und du studierst ja nicht für mich. Ich brauche das nicht. Ich weiß es. Aber ich helfe es dir zu verstehen, dass du erkennst. Und aus Mangel an Erkenntnis geht das Volk Gottes zugrunde. Die meisten Christen, wenn ich so angucke, die wissen mit den Gaben nichts. Die wissen nicht, mit Offenbarung umzugehen. Wie geht man mit Offenbarung? Wie redet Gott zu mir? Wann redet er zu mir? Okay. Nimm dir Zeit. Dann am Mittwoch, Gnade verdrängt die Verdammnis, wird das Thema sein. Wir sind immer noch, Gottes Heilungsprogramm geht weiter. Die Gnade, wer die Gnade einmal erfasst hat, begriffen hat, was die Gnade ist. Die Gnade ist, dass du einfach frei bist. Du kannst nach Hause gehen, ohne Sünde, ohne Gestank, ohne irgendwelchen Geruch von alten Wesen, ist alles vorbei. Du bist neu, eine neue Schöpfung. Also erfahre die Gnade und dann ab 19 Uhr etwas Neues, was wir wollen jetzt einmal ausprobieren, wie das läuft und funktioniert. Ein offener Abend. Wir wollen im Kreis sitzen oder miteinander sprechen, also Gespräche, Fragen, Antworten, Zeugnisse, Gemeinschaft bei Keks und Tee. Also und ich möchte dich einladen, wenn du zu Hause Kekse hast, bevor sie bei dir vertrocknen und das Datum abläuft, bring es her. Wir können es essen. Also bring es her und nur wir wollen nicht groß, das Essen ist nicht das Wichtigste, aber beim Essen entsteht Gemeinschaft, entstehen Gespräche. So, ich mache dir Mut. Also offener Abend ab 19 Uhr, Ende offen. Kann sein, dass wir nur 10 Minuten zusammenbleiben und dann gehen wir nach Hause. Oder wir bleiben den ganzen Nachmittag, ganzen Abend und ganze Nacht. Also wir überlassen, wie der Bedarf. Ich möchte so etwas wie Teestube das mal probieren. So, ich weiß es von der Teestube, da kleine Grüppchen, da eine Gruppe und dort. Wir haben das Kreuz jetzt so schön. Hier, da, dort kann man sehr schön sitzen und du kannst irgendwo im Raum sitzen. Wir haben genug Platz. Plaudern, reden, austauschen, Gemeinschaft haben, einander zuhören. Nicht nur einander anpredigen, sondern auch einander zuzuhören. Das ist auch, denke ich, ganz wichtig. So, da ist ein Zettel da, lest es durch. Und das wird dir helfen. Wunder will Gott an dir wirken. Wunder will Gott an dir wirken. Schon allein, du bist ein Wunder sowieso. Dein Herz ist ein Wunderwerk. Jede Zelle deines Lebens ist ein Wunderwerk. Aber Gott will Wunder wirken. Du brauchst ein Wunder, aber bevor du Wunder erlebst, ich will dir ein bisschen was helfen zu verstehen. Zuerst geschehen Zeichen und Wunder. Zuerst passieren Zeichen in deinem Leben. Da wird etwas aufgerissen. Und was Billy hier in den letzten Tagen getan hat, ist viel aufgerissen worden. Da ist viel aufgerissen. Die meisten Leute sind gar nicht fertig. Manche wundern sich nach 3 Tagen, dass das Wunder nicht da ist. Warum? Wir müssen weitermachen. Heilung ist ein Programm Gottes, was angefangen wird wie eine Lawine, die muss losgelöst werden und die muss mit Krachen und mit Ach und Krach heruntergehen. Die Gemeinde ist ein Wunderwerk Gottes. Alles, was du anschaust, die Natur, wenn du jetzt rausgehst, selbst du hast gedacht, die Bäume, die Pflanzen sind alle tot. Plötzlich sprießt das alles. Plötzlich explodiert fast die ganze Natur. Und dann du über Land fährst, siehst du so viel Grün. Diese Gemeinde, auch jetzt, wo du hier bist, ist für mich auch eigentlich ein Wunder. Denn Jesus ist der Drahtzieher der Gemeinde. Er ist der Menschen hinzutut zur Gemeinde. Und er ist, der auch die Menschen wegnimmt von der Gemeinde. Beides macht der Herr. Beides macht der Heilige Geist. Er ist so wie der Gärtner, auch in unserem persönlichen Leben. Weißt du, das muss weg hier. Und das muss auch weg. Weißt du, also der uns so beschneidet. Die meisten Leute haben Angst vor Beschneidung. Die sagen, das ist nur eine Sache der Juden. Nein, Beschneidung ist auch eine Sache für Christen. Ich bin der rechte Weingärtner, sagt der Herr. Und der Herr beschneidet manchmal ganz radikal Menschen. Plötzlich, da denkst du, du kannst bald gar nicht mehr atmen. Und im Märkischen Viertel, wenn ich da durch den Märkischen Viertel mal durchfahre, da, ich habe mich mal aufgeregt das erste Jahr, da waren die vom Grünflächenamt, die Leute, die haben radikal die Bäume beschnitten. Und wenn du durch die Gegend dort fährst, du denkst, du bist irgendwo in einem verstümmelten Wald. Aber dann hat mir jemand gesagt von dem Gartenamt, das ist nötig. Dann sprießt es wieder. Da gibt es neue Zweige und neue Entwicklungen. Wenn Gott dich beschneidet, gibt es neue Entwicklungen in deinem Leben. Da gibt es neue Aufbrüche. Denn wir sind auf dem Weg der Wiederherstellung, der Vollendung. So, du wunderst dich. Wenn plötzlich irgendetwas passiert in deinem Leben, was du nicht erklären kannst. Der Herr hat sein Winzermesser angesetzt. Und er will etwas verändern. Der Herr tut hinzu und der Herr nimmt weg. Der Herr gibt Gaben und gibt uns Aufgaben. Der Herr ist es, der das Wollen und das Vollbringen in einem wirkt. Erlebe dein Wunder. Wenn ich Israel anschaue, Israel ist auch von Zeit zu Zeit in die Verbannung geführt worden oder in die Gefangenschaft geführt worden oder in die Zerstreuung geführt worden. Gott hat überall, was er tut, einen Plan, eine Absicht. Es sind Zeichen, die geschehen. Und du fragst ja, warum soll das alles? Weißt du, Gott hat Liebe mit jedem Einzelnen und Gott liebt jeden Einzelnen und er will seine Gemeinde bauen, er will dich aufbauen. Gott ist ein aufbauender Gott, ein wunderwirkender Gott und alles, was er tut, ist perfekt. Kannst du Amen sagen? Alles, was Gott tut, ist perfekt. Wir Menschen, wir murksen, aber der Herr macht vollkommene Sache. Er sagt, ich baue meine Gemeinde. Er ist der Töpfer und wir sind der Ton und er modelliert uns. Er gestaltet uns. Und du kannst nicht sagen, lieber Gott, was machst du mit mir? Weißt du, stell dir mal vor, der liebe Gott macht aus dir einen Nachttopf. weißt du, du möchtest eine schöne Blumenvase sein. Ah, was wunderbar, so geschmeidig und so. Aber der Herr sagt, nee, ich mache aus dir einen Nachttopf. Überlegt einmal, früher, als man keine Spülklo hatte und kein WC hatte, da war Nachttopf so wichtig. Da war der Nachttopf so wichtig. Und Gott will aus deinem Leben etwas machen. Und zu seiner Ehre. Und weißt du, wir sind erst wertvoll, wenn der Meister uns oft und viel gebraucht. Nicht nur so ab und zu mal bei besonderen Anlässen, bei Hochfesten. Nein, der Herr will uns Tag und Nacht gebrauchen. Ihr Lieben, lass uns die Welt richtig verstehen. Warum sind wir da? Und Gott macht Gefäße zu Ehre und zu Unehre. Auch die Menschen, die Gott gebraucht, dass sie alles blamieren, alles durcheinander bringen, alle Leute verwirren und also komisch sich benehmen. Auch diese Leute sind von Gott. Auch die Problemmacher sind eigentlich ein Werk Gottes Hände. Denn Gott will dann an uns arbeiten, uns etwas lehren, uns etwas beibringen. Auch die Problemmenschen sind Gottes Händewerk. Weißt du, die Biester, die so stechen, die Malariamücke und so vieles andere, auch die sind von Gott geschaffen. Gott hat auch die Schlangen, die giftigen Tiere geschaffen, die uns manchmal zusetzen und sagen, ja, der bringt mich ständig in Versuchung oder die. Gott hat alles geschaffen zu seiner Ehre, damit du lernst, über die Dinge zu stehen, damit du alles unter deine Füße bekommst, damit du lernst, stark zu werden. Weißt du, ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Nur nebenbei. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden meine Gemeinde nicht überwältigen. Jesus baut seine Gemeinde. Jesus gibt uns das Format. Jesus gibt uns das Profil. Jesus ist es, der uns Tag für Tag vollendet. Wir sind noch nicht fertig. Wir sind auch nicht gesundheitlich alle fertig. Weißt du, du denkst, du hast eine Krankheit jetzt behandelt, die habe ich überwunden, jetzt Halleluja, ich bin gesund. Aber dann kommt wieder ein Hexenschuss. Oder dann kommt das irgendein anderer Schuss. Weißt du, oder dann kommt irgendetwas passiert, was du gar nicht willst. So, du wirst nicht fertig. Weißt du, was der liebe Gott gemacht hat mit Israel, als er sie in das gelobte Land führte, wo Milch und Honig fließt, Halleluja, das ist herrlich, es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Weißt du, und da ließ er Feinde übrig. Der hat nicht alle Feinde vernichtet, damit die Israeliten nicht das Kämpfen verlernen, damit die Christen nicht das Beten verlernen, damit die Christen das Hören auf Gott nicht verlernen. Der hatte einige Feinde übrig gelassen. Gott lässt in deinem Leben einiges noch übrig, damit du noch was zu tun hast. Damit es dir nicht zu wohl wird. Damit du nicht geistlich übermütig wirst. Ja, mir kann sowas nicht passieren. Und du hast dich noch nicht einmal umgedreht und es ist schon passiert. Weißt du, und dann merkst du, wie schwach du bist. Und du merkst, auf mein Fleisch kann ich mich nicht verlassen. Das Wollen habe ich wohl, aber das Vollbringen, das fehlt mir. Gott will ein Wunder an dir tun. Er will alles aufarbeiten in deinem Leben, was liegen geblieben ist. Und da ist eine ganze Menge liegen geblieben. Wundere dich nicht über die Gemeinde hier bei uns oder überhaupt über die Gemeinde. Der Herr ist es, der arbeitet und der benutzt Menschen, die dich so kneifen, die dich so zwicken, die dir auf die Hühneraugen treten, die dich irgendwie beleidigen womöglich. Weißt du, die wollen das gar nicht. Keiner will den anderen beleidigen, aber es passiert unwillkürlich. Und du sagst, ja, warum? Das haben die nicht kapiert? Haben sie es nicht gelernt? Nein, Gott will, dass du was lernst durch sie. Jeder Einzelne ist Lehrer für den anderen, nicht für sich selbst. Du lehrst andere und andere lehren dich. Und so lernen wir miteinander. Wir schaukeln uns miteinander hoch. Wir erleben die Liebe Gottes miteinander. Der Herr ist es, der der Gemeinde damals in der Apostelgeschichte 2 hinzutat. Gott ist es, der Wachstum und Gedeihen gibt. Du kannst dich lang an die Haare ziehen und du wirst nicht größer. Aber weißt du, Gott ist der, das Wachstum schenkt. Gott ist der Gesundheit gibt. Gott ist der, das Leben gibt. Gott ist, der dir das Wollen schenkt. Und Gott ist es, der das Vollbringen schenkt. Das ist schon ein Wunder, dass du plötzlich vergeben lernst und kannst, du plötzlich sagst, ja, naja, die wissen nicht besser. Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Herr öffnete der Lydia das Herz. Der Herr verstockt aber auch den Pharao. Und, obwohl Mose so richtig in Gott stand, Gott sagt zu Moses, und ich werde Pharao verstocken. Und er wird 10 Plagen kriegen. Das wird gar nicht so leicht gehen. Ich verstocke Pharao. Du betest und du denkst, jetzt macht der Herr ein Wunder. Nein, der Herr verstockt vielleicht so noch die Menschen, die werden noch widerspenstiger, noch grantiger, noch gemeiner, noch gehässiger. Und du sagst, wie bitte? Damit du so richtig überläufst. Damit du den alten Menschen überwindest. Gott lehrt dich. Gott lehrt dich, er verstockt Pharao, denn er will seine Herrlichkeit an dir und an Pharao zeigen. Gott hat verhindert, dass die Leute in Sodom die Tür nicht zum Lot gefunden haben. Und ich vertraue Gott. Er gibt das Wollen, er schenkt das Vollbringen. Er ist es, der alles an uns formt und prägt. Weißt du, ich habe oft mich vorgenommen, jetzt machst du das nicht mehr und das nicht mehr und das machst du so und so. Aber du kannst dir so viel vornehmen, wie viel du willst. Es klappt nicht. Es klappt nicht. Warum? Weil Gott ist derjenige, der so wie dich wie eine Schachfigur hin und her stellt. Und er bringt an den Platz, wo du gar nicht wolltest, wo du gar nicht mal gedacht hast, dass du mit diesen Leuten überhaupt, mit diesem Gesindel zusammenkommst. Aber gerade bei diesem Gesindel lernst du etwas. Denk nur an den verlorenen Sohn. Der musste bis zum Schweinestall kommen, bis es nicht mehr weiterging. Und dann, pfui, mir reicht's. Der durfte nicht mal vom Schweinefraß mehr was nehmen. Und dann kommt er zu sich. Weißt du, Gott erlaubt, dass in unserem Leben Dinge passieren, bis wir zu uns kommen. Die meisten sind von sich so weit weg, sie sind so von sich eingenommen. Mir kann das nicht passieren. Aber plötzlich bist du da am Schweinetrock. Und der Bauer sagt, passt auf, das ist für meine Ferkel. Aber es ist nicht für dich. Und es wird dir verweigert. Du willst, du hast Hunger, dein Magen knurrt. Und du musst den Schmalhans walten lassen. Versteh mal? Gott erlaubt, dass wir an Nullpunkt ankommen. Das ist, wie Gott Wunder wirkt. Du denkst, Wunder ist, da werde ich sofort, da wird der Himmel aufgetan und da wird Gold runterpurzeln und im Lotto werde ich gewinnen und plötzlich werden alle auf mich zukommen. Nein. Gott erlaubt, dass du am Nullpunkt kommst. Nichts mehr da. Gar nichts mehr da. Und dann passiert das Wunder. Lerne Gottes Wirken zu verstehen, Gottes Gangart, wie er wirkt, wie er funktioniert, wie Gott funktioniert. Jesus sagt, es werden Zeichen geschehen. Matthäus 24. Wir denken immer Weltuntergangszeichen. Nein, vergiss die Zeichen jetzt mal. Die sind gar nicht so wichtig für dich im Augenblick. An dir werden Zeichen geschehen. Um dich herum werden Zeichen geschehen. Und du solltest auf die Zeichen in deiner Umgebung achten. Was passiert da jetzt genau? Verstehe, was Gott dir zeigen und sagen will und deute die Zeichen richtig. Und Jesus sagt, wenn ihr seht, dass der Feigenbaum ausschlagt und so weiter, dann wisst ihr, dass Sommer ist bald da. Und bald ist Herbst und bald ist Ernte. Also es gibt positive und es gibt negative Zeichen. Achte auf die Zeichen, die in deiner Umgebung passieren. Auch was Gesundheit betrifft. Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Achte, was sagt dir der Körper? Die meisten Leute, die fressen sich zu Tode. Die verschlucken eine ganze Apotheke und wundern sich, wenn sie nicht gesund werden. Warum? Weil sie nicht auf die Zeichen achten. Kein Mensch ist durch Tabletten gesund geworden. Das wird nur alles verdrängt, verschoben. Achte auf deine Schmerzen, was der Körper sagt, was die Seele sagt. Also Schmerzen und Krankheit ist nichts anderes als der Schrei der Seele. Achte darauf. Frühlingszeichen. Jetzt sprießt was. Jetzt muss was kommen. Jetzt muss was passieren bei der Erwartung. Jesus, als er zu Martha und Maria kommt nach Bethanien oder wird gerufen und dann schickt er die Nachricht denen zwei Schwestern zurück. Ach, Lazarus ist nicht so schlimm, der schläft nur. Lazarus, er schläft. Für Gott hat Lazarus geschlafen, für die Menschen ist er gestorben. Du siehst also, er stinkt schon, Meister, der stinkt schon. Also, er schläft. Und Jesus, ja, und dann denken die Menschen menschlich, ja, wenn er schon schläft, wird es besser mit ihm werden. Also, du siehst, Heilung passiert mit Schlafen. Viele Leute schlafen nicht richtig, deshalb werden sie auch nicht gesund. Die sollen anständig schlafen gehen. Um 8 Uhr abends, wenn die Sonne untergeht, sollen sie ins Bett gehen. Und morgens um 4, wenn die Sonne aufgeht, dann sollen sie aufstehen. Und dann die Nacht über schlafen und nicht Fernsehen gucken. Oder träumen. Oder sonst irgendwas anderes machen. Die Nacht ist zum Schlafen da. Er schläft. Also es wird schon besser werden mit ihm. Also er dachte menschlich. Oder die Frauen dachten menschlich. Jesus hat gemerkt, dass sie nicht verstanden haben. Dann hat er gesagt, ich werde kommen und ihn auferwecken. Zeichen müssen göttlich gedeutet werden, nicht menschlich. Die meisten Zeichen, die um uns passieren, da schieben wir gleich die Schuld auf andere oder missverstehen die Dinge. Deute deine Zeichen richtig, was es auch immer ist. Deine Zeichen musst du verstehen, so wie Gott sie versteht und wie Gott sie sieht. Es werden Zeichen geschehen. Die Zeichen sind für Gott und von Gott. Für dich. Die Zeichen sind vor Gott, verstehen wir mal, und für Gott. Und die Zeichen sind bei dir. Lazarus, er schläft. Für Gott ist das eine gute Situation, eine gute Ausgangsbasis zum Handeln. Als Bill hier immer wieder mal betete, dass jemand sagte, oh, ich habe Schmerzen, dann sagt er, gut ist es so, das ist gut, dass du Schmerzen hast, denn sonst hätte ich keine Arbeit. Sonst könnten wir den Menschen nicht dienen. Wenn die Menschen keine Probleme haben, Gesunde brauchen den Arzt nicht, nur die Kranken. Also, gut, dass du Schmerzen hast, gut, dass du Schwierigkeiten hast, gut, dass du Sorgen hast, gut, dass du Ängste hast, dann da hat Gott was zu tun. Gut, dass du schwach bist, gut, dass du angefochten bist, da kann Gott eingreifen. Von Gott gewirkte Zeichen sind immer Ankündigungen. Das muss hier passieren. Hier wird etwas passieren, hier wird etwas geschehen, hier wird etwas erwartet. Zeichen drücken eigentlich die inneren Bedürfnisse und Vorgänge aus. Hier erwarte ich etwas, Gott, ich erwarte etwas. Zeichen, du weißt, das sind solche Markierungen am Weg. Wegweiser, Hinweise, etc., etc. Krankenheilungen waren Zeichen für das herannahende Reich Gottes bei Jesus, in den Tagen Jesu. Dämonenaustreibungen waren Zeichen für die Macht Jesu, dass der Teufel auslief, dass die Teufel schrien von sich aus. Niemand hat was gemacht den Teufeln. Jesus war nur da und plötzlich, er kommt vom Berg Tabor runter, aus dem Gebets, aus der Gegenwart Gottes kommt er runter und da schreien die Dämonen. Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Weißt du, die Dämonen haben gemerkt, Jesus ist hier und es war ein Zeichen, dass Jesus Vollmacht hat. Weißt du, wenn Menschen sich aufregen, wenn Menschen aus dem Häuschen gehen, explodieren und platzen, ist ein gutes Zeichen. Da tut sich was. Da passiert was. Weißt du, wenn alle schlafen, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft und so weiter, dann passiert nichts. Aber wenn die Leute nicht mehr schlafen können, wenn du nicht mehr schlafen kannst, wenn du so aufgeregt bist durch die Predigt vielleicht oder durch irgendetwas in der Gemeinde, was Gott gewirkt hat, durch das Wirken des Heiligen Geistes, durch eine Prophetie. Also ich bin so nervös, die Schlaftabletten helfen mir nicht, Baldrian hilft mir nicht mehr, nichts mehr beruhigt mich mehr, kann meditieren so viel ich will. Also ich bin so nervös, ich explodiere fast. Ein gutes Zeichen, wenn du explodierst, dann kann Gott wieder was aufräumen in deinem Leben. Dann kann er wieder was tun. Zungensprache ist ein Zeichen des Geistes. Wohlbefinden ist ein Zeichen, da ist alles in Ordnung. Weißt du, du fühlst dich wohl, ist alles perfekt, brauchst nicht mehr. Da muss ich nicht nach vorne gehen oder so weiter. Die Wiederherstellung hat begonnen oder ich bin mittendrin in der Wiederherstellung. Weißt du, es ist ruhig. Da brauchst du nicht mehr. Unwohlsein ist ein Zeichen, hier ist nichts in Ordnung. Weißt du, da kribbelst und kratzt und juckt. Wenn es in deiner Haut dir juckt und stresst und du dich kratzen könntest und keinen Kratzer mehr findest, was dir richtig kratzen könnte. Weißt du, da ist etwas nicht in Ordnung in deinem Leben. Bei der Kreuzigung Jesu geschahen viele Zeichen. Der Vorhang im Tempel zerriss und so weiter. Das war ein Zeichen. Gott hat das Opfer Jesu angenommen. Zeichen geschehen. Und es werden Zeichen geschehen. Aber Zeichen sind noch lange kein Wunder. Zeichen sind nur der Vorspann für die Wunder. Heilige wurden in Jerusalem gesehen. Waren alles nur Vorzeichen. Gott will an dir ein Wunder wirken. Und zuerst einmal geschehen Zeichen hin und her. Da werden Wunder angekündigt durch die Zeichen. Hier muss was passieren. Also so kann es nicht mehr weitergehen. Wenn du in dieser Phase bist, dass du sagst, so kann es nicht mehr weitergehen, bist du reif für ein Wunder Gottes. Wenn du sagst, so mag ich nicht mehr weiterleben. Das ist der Gipfel. Das ist der Höhepunkt der Krise. Dann kannst du wieder jetzt aufwärts gehen oder kannst dich positiv entwickeln. Zeichen Gottes, Matthäus 24, Vers 8. Das soll nur der Anfang der Wehen sein. Das ist noch nicht das Gericht Gottes. Das ist nur der Anfang der Wehen. Zeichen sind nichts anderes als Geburtswehen einer neuen Zeit. Als Geburtswehen, was Gott etwas tut hier. Zeichen sind etwas, dass Gott etwas bewegen will, dass sich etwas Großes anbahnt, dass etwas Neues kommt. Zeichen sind so Vorschatten. Zum Beispiel Anfechtung ist auch ein Zeichen. Du bist in Bedrängnis. Und warum bist du in Bedrängnis? Warum wirst du angefochten? Warum ist der Teufel hinter dir her? Für mich ist es immer ein gutes Zeichen, wenn der Teufel hinter mir her ist. Denn mein Vater hat einen Spruch gehabt, hinter einem leeren Sack läuft kein Dieb nach. Weißt du, weil du etwas hast, weil du etwas bist, weil du etwas kannst. Deshalb ist der Teufel hinter dir her. Weißt du, wenn du ein armer Schlucker wärst, kein Schwanz interessiert sich nach dir. Niemand wird nicht nach dir fragen. Aber du hast Glauben, du hast Freude, du hast Frieden, du bist positiv eingestellt. Hinter dir ist der Teufel her. Der möchte das auch haben. Der möchte auch erleben, dass du in Vollmacht was tust. Sag zu den Steinen, dass sie Brot werden. Du bist was. Und deshalb ein gutes Zeichen, wenn du angefochten bist, angegriffen bist, welche Art auch immer, was, welche Anfechtung du auch hast, ist ein gutes Omen für dich und mich. Also hier passiert was. Du hast etwas. Du bist nicht Mr. Niemand. Du bist etwas Besonderes in den Augen Gottes. Deshalb hasst der Teufel dich so. Deshalb spuckt er dich an. Deshalb verleumdet er dich. Deshalb verfolgt er dich. Deshalb greift er dich an. Weil du etwas hast, du hast eine Krone und er möchte deine Krone bekommen. Dein Heil, deinen Frieden möchte er dir nehmen. Wenn du keinen Frieden hast, dann lässt er dich in Ruhe. Die Zeichen Jesu, das waren Worte, das Wort Gottes bei ihm. Ja, wer bist du? Aber er sprach in Vollmacht und Autorität. Weißt du, und Zeichen, die öffnen dir die Augen. Ich denke nur an Hiob, der arme Kerl, was der alles durchmachen musste, aber durch seinen Leidensprozess, Heilung ist auch etwas durchleiden, durchstehen, etwas überwinden. Als Hiob das alles durchlitten hat, dann sagt er am Schluss, und nun hat mein Auge dich gesehen. Bisher habe ich von dir nur von Hören und Sagen dich vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Du siehst, Zeichen sind nichts anderes als nur so Vorspann. Du weißt, du verstehst es, aber du weißt nicht, wie das funktioniert. Du weißt nicht, was das ist. Ich kann dir sehr viel erzählen, was in der Bibel alles drinsteht. Du wirst die Bibel nicht verstehen, bis du sie selbst erlebst. Bis du erlebst, dass Gott mich durchträgt, dass Gott nicht zulässt, dass meine Seele angegriffen wird. Der kann alles nehmen, der Lausbub, aber der kann meine Seele nicht antasten. Hiob, er hat lange Zeit nur von Hören und Sagen sich auf Gott verlassen, aber jetzt weiß er, mein Gott ist treu. Bisher hat er einen theoretischen Gott, einen philosophischen Gott gehabt oder nur so Buchstaben Gott gehabt. Aber jetzt weiß er, mein Gott hält mich. Er wird mich nicht verlassen. Jetzt kann er sagen, Gott, dich habe ich persönlich kennengelernt. Gott will an dir ein Wunder tun, dass du wieder auferstehst. Der Lazarus, der stinkt. Verstehst du? Hiob war tot. Im Koma lag er. Gott redet durch Zeichen. Und versuch einmal, die Zeichen Gottes zu entziffern. Was hat er mir zu sagen? Was sagt er mir dabei? Weißt du, selbst negative Zeichen können für dich positiv sein. Sehr positiv sein. Gott will mich zurücknehmen. Gott will mich in die Ruhe führen. Gott will mich, dass ich umgepolt werde, dass ich was anderes mache. Weißt du, ein Zeichen für Paulus dort in Kleinasien war, dass da lief nichts und da lief nichts und da lief nichts und dort lief nichts. Nirgendwo lief was. Und als er so merkte, dass nichts lief, dann sagte Leute, wir können nicht mehr weitermachen, wir müssen mal beten. Und dann hat er sich hingelegt und schlief. Weißt du, Gott gibt den Seinen im Schlaf. Nicht, wenn sie da dann weiter wergeln und schaffen und sagen, wir müssen jetzt Bibel studieren, jetzt müssen das und das und das. Nein, er legte sich hin und schlief und dann hat er einen Traum gehabt. Da ist ein Mann aus Mazedonien, der winkt und sagt, komm herüber und hilf uns. Und du siehst, wenn in deinem Leben Wasserspiegel sinkt, wenn in deinem Leben das und das nicht passiert ist, vielleicht musst du umdenken. Vielleicht musst du in dir selber kehren mal und mal dich hinsetzen und sagen, Herr, was hast du mir heute zu sagen? Wie geht's weiter? Gottes Schweigen ist auch ein Zeichen. Ist auch ein Zeichen. Und das bringt dann zum Staunen. Wer ist das? Dem Wind und Wetter gehorchen, der plötzlich aufsteht und du wächst den Herrn, wie wir gestern Abend es gehört haben. Zeichen. Auch sogar, dass Gott einen abweist, dass Gott einem die Gebete nicht erhört. Ich weiß nicht, wie viele Christen unter uns sind, denen Gott ihre Gebete nicht erhört hat. Ich habe viele Gebete, die nicht erhört sind und ich warte auf ihre Erhörung. Aber ich lasse mich nicht abwimmeln. Ich weiß, Gott ist ein Hörer der Gebete. Kannst du da Amen sagen? Gott ist ein Hörer der Gebete. Ich lasse mich nicht abwimmeln, auch wenn ich heute noch so viele unerhörte Gebete habe. Da ist die Frau in der Bibel. Jesus erzählt eine Geschichte und diese bittende Witwe, die dann kommt und sagt, schaff mir Recht, verschaff mir Recht, verschaff mir Recht. Und dann die andere Frau und Herr, diese heidnische Frau, die sagt, Herr, heile meine Tochter. Und der Herr sagt, nö, das ist gar nicht gut, dass man den Kindern das Brot wegnimmt und den Hunden hinschmeißt. Ist nicht gut. Du siehst also, Jesus erzählt uns Geschichten, lass dich nicht zurückweisen, auch nicht vom lieben Gott. Und die Frau bleibt stehen, die Frau macht weiter, die Frau hält an, um ihres unverschämten Geilens willen. Weißt du, was es ist, Geilen? Oh Herr, ich lasse dich nicht, auch die Hündlein leben von Brosamen des vom Herrentisch fallen. Auch die Hündlein, die ließ sich nicht abwimmeln. Und was sagt der Heiland? Ja, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Du siehst also, die Frau ließ sich nicht abwimmeln. Du sollst dich, wenn du ein Wunder brauchst und so ein Zeichen hast, Gott hört mich nicht. Da bete ich, da schreie ich, da tue ich. Lass dich nicht abwimmeln, auch nicht vom lieben Gott. Du hast ein Recht auf die Erhörung deiner Gebete. Hör, ich sage dir nicht so viel. Du hast ein Recht, wenn deine Gebete von Gott sind, dann hast du ein Recht auf die Erhörung deiner Gebete. Auf ein Wunder. Du hast ein Recht auf Heilung. Auch das Schweigen Gottes soll dich trösten. Achso, der hört mir nicht. Und ich sage dir ein Geheimnis, wenn du es richtig verstehst. Ich sage dir ein Geheimnis, hör mir zu. Gute Sachen, die kosten was. Wenn du ein großes Wunder haben musst, musst du einen großen Kampf kämpfen und einen großen Glauben aufbringen. Und du musst, bis es geht, nicht mehr gehen. Dann kannst du dieses große Wunder erleben. Bis es geht, nicht mehr. Und diese Frau hat alles aufgebracht, was sie konnte. Und auch der Herr, als er nicht antwortete und nicht auf ihn reagierte. Und anscheinend war sie gleichgültig diesem Herrn Jesus Christus. Sagt sie, nein Herr, auch die Hündlein. Sie hatte alles getan, sie hat alles versucht, sie und so weiter. Und trotzdem, der Herr, das ist Gott. Gott kann mich nicht in den Stich lassen. Du sollst gewiss sein deiner Gottheit, dass Gott da ist, dass Gott dich liebt, dass du sein Kind bist. Du sollst so überzeugt sein, dass egal, ob er jetzt was tut oder nichts tut, ich bleib dabei. Ich will das von ihm haben. Er antwortete ihr kein einziges Wort, so steht in meiner Bibel. Ich muss es vorstellen, das ist der liebe Gott. Er antwortete ihr kein einziges Wort. War ihr Gebet nicht gut genug? War sie nicht selbstlos? Sie hat ja für ihre Tochter gebeten. Hat sie nicht Hilfe nötig gehabt? Er antwortete ihr kein einziges Wort. Fühlte er nicht ihre Ohnmacht? Hat er nicht ihr Gebet ernst genommen oder war ihr Gebet nicht ernst genug? Was war da los? War sie nicht intensiv genug? Hat sie keinen Glauben gehabt? Jesus sagt nachher hinterher, solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Weißt du, er hat sie getestet. Glaubt sie wirklich? Will sie wirklich? Jesus musste also der Frau bestätigen, dass sie großen Glauben gehabt hat, dass solchen Glauben in ganz Israel nicht da war. Aber warum hat er nicht geantwortet? Warum hat er nicht reagiert auf ihr Flehen und ihr Bitten? Die Frau durchbricht das Schweigen. Und du musst auch lernen, das Schweigen zu durchbrechen. Ich brauche ein Wunder und ich gehe von Jesus nicht weg. Da kann mich nur Tod davon tragen. Aber freiwillig, lebendig gehe ich nicht weg. Ich erwarte ein Wunder. Wenn du so zu Jesus kommst, wenn du nicht mehr von deinen Knien aufstehst und sagst, ich will nicht mehr essen, ich will nicht mehr trinken, ich will mein Wunder haben. Und Gott will ein Wunder an dir wirken. Aber zuerst muss das Zeichen da sein. Die Frau setzte ein Zeichen. Zeichen werden immer gesetzt. Also eine Markierung, eine Kerbe. Zeichen, wo du durchgehst, wo du lebst, wo du dich befindest, da musst du Zeichen setzen. Es werden Zeichen geschehen. Du markierst etwas. Ich habe mich mal gewundert, als ich in Heilbronn lebte, warum wir ständig Bettler zu Hause hatten. Ständig. Die kamen zu uns. Sie sind ja doch Pastor, sie könnten helfen und so weiter. Ständig hatten wir Bettler zu Besuch. Bis ich irgendwie mal einen Bettler mir schnappte und sage, sag mal, wie kommst du da ständig? Dann sagt er, an deinem Haus ist eine Kerbe. Und da ist ein Zeichen, dass irgendein Bettler mal reingemacht hat und die Bettler wissen die Zeichen. Und dann kamen sie einfach und wissen, hier kriegt man was. Ich habe gesagt, du machst das Zeichen weg von meinem Haus. Also du siehst Zeichen. Zeichen sind Wegmarkierungen. Da weißt du, wo es weitergeht. Bevor Gott handelt, musst du wissen, da muss ein Zeichen vorausgehen. Ein Zeichen des Glaubens. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. So etwas hat noch niemand getan, dass jemand Gott überredet hat. Darf man Gott überreden? Kann man mit Gott reden überhaupt? Weißt du, in den Hochreligionen darfst du mit Gott gar nicht sprechen. Das ist so abstraktes Wesen, Jupiter, Zeus, Jahwe und was weiß ich, wie alle, die sind ganz weit weg, allmächtiger Allah. Aber in der Bibel, im Neuen Testament, sagen wir durch den Heiligen Geist, aber lieber Vater. Ist das nicht fantastisch? Aber lieber Vater. Schon allein, wie du mit Gott sprichst, ist ein Zeichen. Allmächtiger, wenn du willst, wenn du was kannst, dann tu mal was. Nein, Gott ist aber Vater, Daddy, dein Partner, dein Freund. Und die Frau gibt Jesus ein Zeichen. Ich lass dich nicht, du segnest mich denn. Der Jakob in der Bibel, er hat ein Zeichen gesetzt. Ich lass dich nicht. Bevor Gott etwas tut, will ich dir noch eine Wahrheit sagen, warum Zeichen nötig sind. Zeichen sind nötig für die Ungläubigen. Für den Teufel. Zeichen sind für den Teufel wichtig. Der Teufel soll wissen, hier ist jemand, der glaubt, der Gott vertraut, der sich auf Gott baut, der sich auf Gott stützt. Bevor Gott handelt, handelt der Teufel. Der sagt, das ist nicht für dich. Lass die Finger weg, bet nicht. Heilung ist nicht für dich, Heilung ist für die anderen. Bevor Gott dich segnet, versucht der Teufel, dir das letzte Hemd vom Leib zu reißen. Bevor Gott dich segnet, versucht er alles Mögliche, dich mürbe zu machen. Bevor ein Wunder passiert, bricht die Hölle auf. Manchmal erlebe ich ständig, und ich erlebe was ständig, wenn ich mit Menschen bete, hinter dem Gebet ist nachher Katastrophe. Da ist die Hölle los. Warum? Die Pforten der Hölle sollen dich nicht überwältigen. Da wird es noch 7-mal schlimmer oft. Und dann sagen die Leute, Pastor, du hast falsch gebetet, du hast keinen Glauben gehabt. Ich weiß, an was ich glaube, an wen ich glaube. Ich weiß, wenn ich bete, handelt Gott. Aber zuerst ist der Teufel los. Er versucht dich, den letzten Funken Glauben zu nehmen, die letzte Hoffnung, dir den Teppich unter die Füße wegzureißen, damit du ja nicht glaubst, dass das Gebet eine Macht ist, dass das Gebet eine Gnade ist vor Gott. Bevor Gott Großes tut, erlebst du die Macht der Hölle, und zwar pur. Da geht's durch Skalpell, da geht es durch Probleme, da geht es durch genau durch das Gegenteil von dem, was du erwartest. Du hast erwartet, du wirst gesund, aber bist jetzt noch kränker geworden wie bisher. Noch elender. Da kommt der Gerichtsvollzieher. Und du versiehst so viel Negatives. Plötzlich beginnt eine ganze Welle von Problemen. Ja, ich vertraue dem Heiland. Schau, der Petrus ist im Glauben ausgestiegen aus dem Boot. Herr, dein Wort. Du hast Gott gehorcht. Hast getan, was Jesus gesagt hat. Bist ausgestiegen. Und es geht wunderbar, herrlich. Und dann passiert, da kommt eine große Welle. Und dann, Hilfe, Heiland, Hilfe, ich gehe unter. Du siehst, und er ist fast untergegangen. Und Gott erlaubt, dass du in der zweiten Phase, nach dem Gebet, in große Schwierigkeiten kommst. Herr, hilf mir. Warum? Weil du gedacht hast, ja, der Herr ist gut, ich bin bei Jesus, ich halte seine Hand fest und so weiter. Nein, du schaust auf die Welle. Du schaust auf die Probleme. Gott erlaubt es. Gottes Handeln gehen immer Zeichen voraus. Schau nur auf mich und schau nicht auf deine Probleme. Schau nur auf mich. Zuerst sind es die negativen Dinge da. Zuerst ist das Chaos, bevor Kosmos da ist, die Ordnung. Zuerst ist die Niederlage da, bevor Sieg da ist. Zuerst erlebst du Bedrängnis von allen Seiten. Der Löwe brüllt. Das Chaos ist um dich herum perfekt. Zuerst Unterdrückung. Zuerst treten die Riesen auf, bevor du den Sieg feierst. Zuerst kommen Nöte. Zuerst wirst du von allen Seiten belagert und angegriffen. Das ist normal. Glaub mir das. Das ist normal. Du wirst arbeitslos. Da geht alles in Brüche, in Scherben. Bevor Gott Israel aus Ägypten befreite, gab es Plagen, gab es Probleme. Und über Probleme gab es Krankheiten. Die Ägypter wurden geplagt. Da war der Teufel los. Der Teufel lässt niemand freiwillig gehen. Das musst du wissen und dir merken. Der Teufel lässt niemand freiwillig gesund werden. Der Teufel entlässt niemand freiwillig in die Freiheit. Der Teufel entlässt niemand in den Segen, dass du in den Segen gehst, dass du den Segensweg gehst. Der versucht dir ein Bein zu stellen, wo er nur kann. Wo er nur kann. Er gibt dich nie so schnell auf. Weißt du, du gibst Gott manchmal viel zu schnell auf, aber der Teufel gibt dich nicht auf. Zuerst geschieht etwas Erschütterndes um dich herum, etwas Niederwerfendes. Denk an Jesus. Bevor die große Erlösung passierte, er musste am Kreuz sterben. Und dann gab's Ostern, und dann gab's den Triumph, und dann gab's Himmelfahrt, und dann gab's den Heiligen Geist. Aber zuerst war das Kreuz. Ohne Kreuz keine Krone. Zuerst gibt's Krach und Elend und Not und Durcheinander, Angriffe, Schwierigkeiten, was da auch alles ist. Zuerst ist das Negative da, und dann, wenn das alles mal weg ist, kommt das Gute. Und Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Psalm 23. Du musst die Welt richtig verstehen, die geistige Welt, die göttliche Welt. Erst nach dem negativen Zeichen, es werden Zeichen geschehen und dann sagt es Kriegsgeschrei und das sind die Zeichen, die angekündigt worden sind für die Welt, aber auch für dich persönlich auch. Nur Krieg und Hungersnot und Dürre und Schwierigkeiten. Weißt du, wir beziehen das immer nur auf Weltprobleme. Nein, beziehe das, Matthäus 24, beziehe auf dich persönlich. Es werden Zeichen geschehen. Um dich herum, du wirst erstaunt und verblüfft sein. Die Sonne verdunkelt sich, der Mond wird rot wie Blut und die Erde bebt und Erdbeben hin und her, Erschütterungen hin und her. Das ist für dich persönlich, nicht nur für die Welt Und nicht nur für Israel und nicht nur für Europa, das ist für dich persönlich. Nimm die Bibel für dich persönlich und nicht so geistlich. Und erst nachdem diese negativen Dinge passiert sind, dann gibt es Zeichen und der Heilung und Wunder und so weiter. Erst wenn die weg sind und das Evangelium wird allen Menschen gepredigt und dann wird erst das Ende kommen. Weißt du, und dann hörst du plötzlich, nachdem das alles passiert ist, dann hörst du das Evangelium ganz anders. Du hörst die Bibel ganz anders. Du verstehst Gott ganz anders, nachdem diese Erschütterungen alle durchgegangen sind und du da hindurchgegangen bist. Plötzlich verstehst du. Und dann wird das Evangelium der ganzen Welt zum Zeugnis gepredigt. Und dann erst wird das Ende kommen. Und dann hören die Troubles für dich auf. Und dann hören die Schwierigkeiten für dich auf. Und dann ist es alles mit der ganzen Not vorbei. Und dann hat der Herr Recht. Und dann wird der Menschensohn erscheinen in seiner ganz großen Kraft und Herrlichkeit. Erst wenn du durch diese Dinge hindurchgegangen bist, Zeichen, deut nicht auf die Welt und sag, wann passiert das? Mich rufen manchmal Leute an und fragen, Bruder Matthäus, das hast du nicht ein Wort für das Ende dieser Welt? Die Welt wird Land nicht untergehen. Die Bibel sagt, die Erde besteht ewig. So, aber du erlebst diese Zeichen an dir, wie Gott dich wiederherstellt. In meiner Bibel steht es, Jesus sagt es, das ist auch eine alte jüdische Weisheit, die Gesunden brauchen den Arzt nicht, sondern die Kranken. Also, bevor du geheilt wirst, musst du krank werden. Bevor du auferstehst, musst du sterben. Bevor du erfüllt wirst mit dem Heiligen Geist, musst du leer werden. Bevor du stark wirst, musst du schwach werden. Also, diese Zeichen im Negativen, du musst es richtig verstehen und deuten. Und Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer mehr haben. Warum Gott dir nicht hilft? Ja, du hast noch so Hintertürchen irgendwo und versuchst dir selber zu helfen. Bevor das Große geschieht, bäumt sich zuerst mal die ganze Hölle auf. Da hebt sich dieser Vulkan, da tobt die ganze Unterwelt, da schreien die Dämonen, dann hörst du plötzlich Stimmen. Nein, ja, ja, nein, 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 ja, ja. Und da wirst du wirst wirre im Kopf. Gott baut sein Reich auf die Unterwelt. Hörst du? Auf dem Kopf des Teufels, auf seinen Schädel, baut Gott sein Reich. Und ihr werdet auf Schlangen und Skorpione treten. Da baut Gott sein Reich. Und du musst lernen, zuerst mal in so einen Schlangenbrutkasten hineinzutappen und hineinzugehen. Und da zischt es um alle Ecken. Und Gott sagt, fürchte dich nicht, die können dir nichts tun. Die Unterwelt ist das Fundament für Gottes Herrlichkeit. Die Unterwelt, das Böse, das Negative. Und deshalb passieren die Zeichen, die Gott gibt. Du sagst, warum passiert bei mir so viel? Herr, such dir andere aus. Nein, Gott liebt dich. Und er will für dich das Optimalste. Leute, die Gott nicht kennen, die verstehen die Gangart Gottes nicht. Die denken, Gott ist ein böser Gott, ein blutrünstiger Gott oder ein unbarmherziger Gott. Nein, Gott ist Liebe und hat nicht Gedanken des Leides mit uns, sondern Gedanken des Friedens. Und alles muss unter den Füßen Jesu liegen. Das ist, was Gott will. Bevor er mit uns aufwärts geht, bevor er mit dir und mir aufwärts geht, geht zuerst mal abwärts, ganz schön tief runter. Kannst du Amen sagen? Bist du einverstanden? Bist du dabei? Bist du noch da? Hä? Bist du noch da? Ja, ja. Weißt du, das lässt sich so leicht sagen, ja, ja. Aber wenn es immer runterwärts geht, dann sagst du, wann geht's denn aufwärts? Wann komme ich auf der anderen Seite mal raus aus dem Tunnel? Bevor Gott etwas in deinem Leben tut, bricht alles zusammen. Amen. Bricht alles zusammen. Stehst am Nullpunkt, am Chaos, am Abgrund, bricht alles zusammen, geht nicht mehr weiter. Weißt du, da geht es ganz schön abwärts. Ich sag dir die Wahrheit. Wenn du nicht verstehst, dann renn weiter in deine Blindheit. Mach weiter. Du wirst es eines Tages lernen, ohne diesem Prozess, diesem Heilungsprozess, diesem Wiederherstellungsprozess läuft nichts. Dann sagt der Arzt, wir müssen das rausschneiden. Und das tut weh, wenn Gott was rausschneidet aus uns. Oder wenn er uns beschneidet irgendwo. Bevor Gott uns segnet, soll ich dir sagen, weißt du, es ist so schön, Christen spielen gerne Religion. Es ist so schön, der Herr segnet mich. Aber bevor der liebe Gott dich segnet, wirst du von allen Menschen verflucht. Verdammt. Man will mit dir nichts zu tun haben. Das ist es, der Fakt. Das ist die Sache. Da verwünscht man dich, dann hasst man dich, dann macht man dich schlecht und gemein und missversteht dich und missdeutet alles bei dir. Das ist der Weg, wie du aufwärts gehst. Weißt du, ich predige ein anderes Evangelium, als du vielleicht gewohnt bist. Ja, der Heiland ist so süß. Der Heiland ist auch sehr bitter. Sehr bitter. Das Kreuz ist das Bitterste, was es überhaupt gibt im Universum. Und er nehme sein Kreuz täglich auf sich, liebe Zeit. Willst du jeden Tag gehängt werden? Jeden Tag dein Leben aufgeben? Aber das ist nötig. Du musst dich jeden Tag sterben, jeden Tag auferstehen und jeden Tag von neuem anfangen. Bevor wir gesegnet werden, werden wir zuerst einmal von allen Völkern gehasst werden, steht in der Bibel. Von allen Geschwistern gehasst werden. Bevor du gesegnet bist, liebe Seele, wirst du von allen Geschwistern, auch in der Gemeinde, gehasst werden. Ja, was will denn der? Und was will die? Die denken, die sind was Besseres. Wir sind die Besten überhaupt. Aber wir können das gar nicht sagen. Wir können das auch niemand erklären. Gott liebt das. Für Gott sind wir was Besonderes. Aber dann werden wir gehasst. Wir werden gemieden, werden beneidet. Menschen werden auf uns eifersüchtig. Ja. Was machst du? Bist du nicht besser? Wir sind genauso gut wie die. Nein. Du wirst gehasst werden. Wir wollen die Wunder haben, aber ohne die Zeichen. Ohne die Vorzeichen. Die Vorzeichen sind so wichtig, wie die Musik nachher weitergeht. Die Wunder kündigen etwas an und die Zeichen zeigen, wenn du gesegnet werden willst, du musst den Weg des Kreuzes gehen. Wir gehen ja auf die Karwoche zu. Passion, Leiden Jesu, Kreuzigung, Karfreitag. Okay, jetzt habe ich vergessen, noch was zu sagen. Am grünen Donnerstag, am Donnerstag, den 5. April, wir werden Abendmahl und Fußwaschung haben. Da zeigt sich, ob du bereit bist, runterzusteigen und zu dienen, deinem Bruder, deiner Schwester die Füße zu waschen. Ja, den Kopf kannst du gut waschen. Und dann marschierst du noch. Und dann findest du dies und jenes noch. Aber die Füße waschen. Und der Herr Jesus sagt in Johannes 13, ich habe euch ein Zeichen gegeben und gesetzt und tut so, wie ich es getan habe. Und selig seid ihr, wenn ihr das tut. Du möchtest die Seligkeit haben, aber du möchtest dich nicht beugen. Du möchtest nicht auf die Knie gehen oder in die Knie gehen und sagen, ich diene. Weißt du, über Dienen und durch den Staub gehen und so weiter, werden wir groß. Wir denken immer, da muss jemand uns ausrufen, mach tut es! Nein. Wenn die Leute vor ihr Teufel sagen, dann geht's mit dir aufwärts. Dann geht's mit dir aufwärts. Nicht, wenn sie euren Namen loben. Guck mal, Jesus wird nicht gelobt von den Juden. Der wird nicht gelobt, der wird verflucht. Bis heute. Aber Jesus ist der Name, vor dem sich alle Knie beugen müssen. Es passiert immer genau das Gegenteil. Bevor Gott dich segnet, du wirst erschüttert werden, du wirst erschreckt. Oder man schaltet dir das Licht aus, dreht dir das Gas ab, das Wasser ab. Oder du wirst entmutigt oder du verzweifelst in deiner Situation und dann sagst, das hat keinen Wert. Sag doch deinem Gott jetzt ab. Das bringt sowieso nichts, die Religion. Das ist nur Quatsch. Weißt du, so wirst du zermürbt. Und der Teufel hat genug Agenten, um dich zu zermürben und dich fertig zu machen. Paulus sagt etwas Schönes. Im 2. Korinther kommt es nachher viel besser zum Tragen. Er sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Ist doch verrückt. Lieber Bruder Paulus, du bist wahnsinnig. Wir rühmen uns der Trübsale. Fang an, deiner Trübsale dich zu rühmen. Fang an, deiner Schwierigkeiten dich zu rühmen. Fang an, deines Unglücks dich zu rühmen. Fang an, deiner Sorgen dich zu rühmen. Ich rühme mich, dass ich so viel Sorgen haben kann. So viel Schwierigkeiten haben kann. Ich rühme mich. Ist doch paradox, oder? Verrückt. Schizophrene machen das. Aber Paulus sagt, ich rühme mich der Trübsale. Warum? Trübsale sind ein positives Zeichen. Hier ist was Gutes unterwegs. Gott hat was vor. Warum mich der Teufel ständig verfolgt auf Schritt und Tritt? Da ist was dran an mir. Gott will was mit mir machen. Großes bahnt sich an. Also er rühmt sich. Also je größer die Trübsal, je größer die Schwierigkeit ist, desto größer wird das Wunder sein, das geschieht. Je dunkler die Nacht ist, desto schöner nachher der Tag. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Das ist, wie Paulus sagt, ich rühme mich der Trübsale. Wenn du nach dem Gebet das Gegenteil erlebst, ein gutes Zeichen, gut so, dass du sagst, jetzt weiß ich, hier will der Teufel nicht, dass mein Gebet erhört wird. Guck mal, der Daniel. Daniel war ein guter Beter. Also ich glaube, dass wir alle gar nicht solche gute Beter sind wie der Daniel. Er hat gebetet. Der hat sogar den Löwen Rachen verstopft. Der so vieles erlebt mit seinem lieben Gott. Und er betete. Und dann denkt er, das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Wartet eine Woche, zwei Wochen, wartet 21 Tage und er denkt, lieber Herr, wo ist da die Gebetserhörung? Hast du mir nicht gesagt, du wirst mein Gebet erhören? Und nach 21 Tagen kommt der Engel. Und so steht der Engel da. Oh Daniel, dein Gebet wurde erhört, als du gebeten hast. Aber der Fürst von Persien und Medien hat mich aufgehalten, 21 Tage lang. Deine Gebete werden vom Teufel verhindert. Wenn du nicht sofort eine Gebetserhörung bekommst, ist der Teufel will nicht, dass du eine Gebetserhörung erlebst. Der Teufel will nicht, dass du eine Heilung erlebst. Der Teufel will nicht, dass dir geholfen wird. Und er verhindert 21 Tage. Deshalb habe ich hier meine Proklamationen. Betet, sprich sie 21 Tage lang. Und ob du spürst oder nicht spürst, wir machen weiter 21 Tage. Egal, was du für Probleme hast, mach 21 Tage, dann geht's dem Teufel die Puste aus. Dann hat er keinen Pulver mehr. Aber wir sollten weitermachen, an der Sache so lang bleiben. Und Daniel wollte fast aufgeben. Und der Teufel wartet nur auf den Moment, bis du aufgibst. Bis du sagst, also meine Kinder sind verloren. Ich muss für meine Kinder nicht beten, denn wenn ich angucke, die werden noch süchtiger und rauschgiftsüchtiger und noch süchtiger und noch süchtiger. Die kriegen AIDS, die kriegen das, die kriegen das. Die kriegen alles Mögliche. Meine Kinder sind verloren. Aber, und der Teufel möchte, dass du deine Kinder aufgibst. Wir sind nicht diejenigen, die was aufgeben. Geschwister, wir sind nicht von denen. Wir machen weiter. Auch wenn sie am lebendigen Leibe zerfressen werden. Der Lazarus stinkt schon. Dein Problem stinkt dir schon vielleicht. Und sagst, ich habe die Nase voll, bet für sie nicht mehr, die sind aufgegeben. Aber ich sag dir ein Geheimnis, mach weiter. 22 Tage, am 22. Tag wirst du das Wunder Gottes erleben. Wirst du den Sieg Gottes erfahren, wie Gott dir hilft. Nach 21 Tagen, weißt du, da ja, bist so zermürbt, bist selber schlapp, bist selber schwach. Aber der 22. Tag ist der Tag des Herrn. Und da kommt der Engel. Ich kann dir also mir dieses Bild vorstellen, wie der Engel dort angeschnauft kommt zu diesem Daniel. Gott liebt ihm seinen. Weißt du, Gott erhört nicht sofort unsere Gebete. Denk an die drei Männer im Feuerofen. Wie war es bei denen? Bei denen war es auch nicht besser. Die haben gesagt, Nebukadnezar, wir werden nicht dein Standbild alten beten. Und die wurden gefesselt in den Ofen geworfen. Und noch so ein Stritt rein, der Ofen wurde noch 7-mal heißer. Deshalb habe ich gesagt, wenn du betest, wenn du glaubst, das Problem wird 7-mal schlimmer. Der Ofen wurde 7-mal heißer. Und jetzt, geht doch rein, ihr Verfluchten, wenn ihr unseren Gott nicht anbeten wollt. Oder unsere Gottheiten. Und die gehen rein und die fangen Gott an zu loben, zu preisen. Die kommen gar nicht freiwillig raus. Die rennen nicht aus dem Ofen raus. Die springen nicht aus dem Ofen raus. Die sind in dem Ofen und sind vergnügt im Ofen. Wir rühmen uns der Trübsal. Die gehen erst raus, als der Nebukadnezar sagt, ihr Männer, geh gesegnet, denn des Herrn kommt raus. Dann kommen sie erst raus. Und das Schöne dabei ist, nicht einmal der Geruch des Feuers war an ihnen zu merken. Wir müssen den Gott richtig verstehen. Weißt du, die Zeichen ist, dass du in den Ofen geworfen wirst. Und dass der Ofen noch 7-mal heißer gemacht wird. Das sind die Zeichen. Noch 7-mal schlimmer die Situation. Und du gehst nicht raus, du bist vergnügt. Wir rühmen uns der Trübsale. Wir preisen den Herrn. Und dann passiert das Wunder, dass die dich dann rausholen. Zeichen sind Vorboten, so wie jetzt die Knospen im Frühling sind Vorboten. Und dann weißt du, der Baum wird bald grünen, der Baum wird bald blühen, der Baum wird bald Frucht tragen. Aber das alles hat seine Zeit. Große Ereignisse. Gott hat große Wunder für dich vorbereitet und die warten auf dich. Und du musst die Zeichen richtig verstehen und deuten und sie richtig einzuordnen. Und lerne, lauf nicht Gott aus der Schule, weil es jetzt gerade schwierig geworden ist. Weil jetzt der Ofen 7-mal heißer geworden ist, ja, vielleicht sollten wir doch Kompromisse machen. Mach keine Kompromisse mit dem Teufel. Bleib stehen. Vielleicht sollen wir ein bisschen nachgeben. Vielleicht sollen wir eine andere Gemeinde suchen. Du wirst eine andere Gemeinde nicht finden. Es gibt keine andere Gemeinde. Es gibt entweder die Gemeinde Jesu oder gar keine. Oder die Gemeinschaft der Dämonen, der Teufel. Und da kannst du hingehen, wo du willst, und du wirst dich immer überall dich selbst finden. So. Vielleicht muss ich etwas unternehmen. Also der droht mich mit der Löwengrube. Ist gefährlich. Die Zeichen der Bibel sind immer nur Bestätigungen, dass Gott, oder wenn du jetzt solche Zeichen, negative Zeichen siehst, dass Gott was vorhat. Weil Gott etwas plant in deinem Leben. Weil er was will. Verfolgung ist ein weiteres Zeichen. Weißt du, du wirst verfolgt, du wirst gejagt, du wirst getrieben. Ist eigentlich ein unangenehmes Zeichen. Verfolgung. Aber schau doch die Jünger an, die Apostel, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, die ersten paar Kapitel sind so viele Zeichen und Wunder, des Heiligen Geistes, Zungenreden und, aber das ist nur die schönen Wunder. Aber eines der schlimmsten Wunder ist, sie wurden ausgepeitscht, man hat sie bedroht, nicht mehr in dem Namen Jesu zu predigen. Und dann sind sie nach Hause gegangen, haben ihre Hände ausgestreckt in der Gebetsversammlung und haben Gott gelobt, dass sie gewürdigt worden sind, den Namen des Herrn zu preisen, dass der Herr sie würdig erachtet hat, diese Schmerzen zu ertragen, diesen Spott zu ertragen, diesen Hohn zu ertragen, dass sie gewürdigt worden sind und sie priesen Gott. Und weißt du, was dann passiert? Die Städte bewegen. Da bebte und da ist aber kein Haus in sich zusammengefallen und da ist keiner tot umgefallen. Die Städte bewegte sich, sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Weißt du, wenn wir Schwierigkeiten haben und anfangen zu beten, bewegt sich die Städte und wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Du darfst dich nicht aufgeben. Jetzt, Geschwister, betet für mich, mein Rücken. Oh! Nein, Petrus voll Heiligen Geistes, Johannes voll Heiligen Geistes, die haben nicht gejammert. Geschwister, wir, wenn wir die Wunder Gottes erleben möchten, müssen aufhören zu jammern, zu klagen, zu beschweren. Bruder, ich habe solche Schmerzen, solche Schwierigkeiten. Hör doch auf, dem Teufel was vorzusingen. Preise den Herrn. Mach deinen Mund auf und die Erlösten, wenn sie heimkommen, ihr Mund wird voll Lachen sein. Ich fand es ganz toll, was der Willi gesagt hat. Lach den Teufel aus, dann vergeht dir deine Depression. Du sollst den Teufel auslachen. Der verspottet dich, aber du sollst ihn auch verspotten. Denn der ist unter dir. Was willst denn du? Kann sagen, was du willst zu ihm. Was willst du denn? Du hast mir nichts zu melden. Ich gehöre Jesus, ich bin sein Eigentum. Mein Name steht im Buch des Lebens. Weißt du, du sollst erhaben werden über Fürsten, Mächte und Gewalten. Und das kannst du nur, wenn du die Zeichen richtig verstehst. Das ist noch etwas, was Jesus den Juden gesagt hat. Den Juden wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jonas. Sehr wichtig. Was hat der Jona gemacht? In eine falsche Richtung gegangen, Gott nicht gehorcht und so weiter. Bevor Gott etwas tut, passiert bei dir und mir, bei uns, das ist nicht nur für die Juden dieses Zeichen von Jona, das ist für alle Christen dieses Zeichen. Es wird kein anderes Zeichen gegeben als das Zeichen Jona. Du gehst meistens immer den Weg des geringeren Widerstandes. Da steht ein Schiff, ja, Lob und Dank, der Herr hat gerade noch ein Schiff für mich bereitgehalten, da steht noch, und da ist noch eine Kajüte frei, da kann ich noch, also, das ist ein Wunder. Weißt du, du musst aufpassen, der Teufel erhört auch die Hälfte deiner Gebete. Da steht das Schiff, aber du fährst nach Tarsis und nicht nach Ninive. Es wird ein Zeichen des Jonas sein, Menschen wollen nicht wahrhaben, dann kommen plötzlich Stürme, dann passiert etwas Ungewöhnliches unterwegs. Aber Gott will durch diese Erschütterung dich wieder zurückbringen, da wo du hingehörst. Dass du wieder dort läufst, wie Gott dich haben will. Über die Krankheit kommst du wieder zu Gott zurück. Über die Schwierigkeit kommst du wieder in den Willen Gottes. In dem Format des Herrn. Da wirst du das, was Gott eigentlich aus deinem Leben machen wollte. Plötzlich, du gehst nach Hause, denkst, ich bin jetzt fertig mit der Arbeit, wie Simon von Kyrene, gehst nach Hause, hast deine Arbeit getan, danke Herr, jetzt Feierabend jetzt. Und jetzt kommt doch der römische Soldat, du da, nimm das Kreuz von dem Mann und hilf dem, Jesus von Nazareth. Und plötzlich wird er ein Kreuzesträger, Simon von Kyrene, und er muss etwas tun, was er gar nicht wollte. Er wusste nicht einmal, wer dieser Mann da ist, nebenan, der sein Kreuz erträgt. So arbeitet Gott. Manchmal weißt du gar nicht, was mit dir passiert, aber das sind Zeichen. Und das Schöne dabei ist, seine beiden Söhne sind große Aposteln später geworden. Das ist das Geheimnis, weil er bereit war, ohne zu murren und zu meckern, das Kreuz Jesu zu tragen. Weißt du, er steht auf der gleichen Stufe wie dieser Verbrecher Jesus. Er war nicht ein Heiliger da zu der Stunde, er war Verbrecher, verworfen von den Juden, verworfen von Pilatus. Verdammt zum Tode. Und mit dem geht er, ja, wer bist du? Was hast du verbrochen? Was hast du getan? Ich habe nichts getan, ich bin der Sohn Gottes. Aber die Leute mögen mich nicht. So diese Kommunikation. Aber das hat schon gereicht. Er hat Jesu Kreuz getragen. Und der ist in der biblischen Geschichte eingegangen. Du kommst über Elend, über Widerstände, über Negatives, kommst du zur Wahrheit. Deine Reaktion ist ausschlaggebend. Gerade wenn du was erlebst, was Negatives, was du nicht einordnen kannst. Warum gerade mir? Hätte doch den anderen auch nehmen können. Solange du noch nicht schreist und mit Gott redest und mit Gott verhandelst und Fragen stellst, so lange kann Gott nichts tun. Interessant ist auch in der Bibel bei den Israeliten in Ägypten, als sie zum Herrn schrien, griff Gott ein. Weißt du, dir muss das Haus brennen, damit du gerettet werden kannst. Sonst kommst du aus dem Haus nicht raus. Wunder, den Wundern gehen Geburtswehen voraus, das sind die Zeichen. Weißt du, die kommen diese Geburtswehen. Wenn du schon mal als Frau mal ein Kind zur Welt gebracht hast, du weißt es, wie es ist. Das kommt immer in kürzeren Abständen. Immer schneller, schneller. Und dann, was weiß, jetzt ist es soweit. Und dann gibt's einen Schrei. Und dann lacht so ein Baby. Und dann weint zuerst mal. Und dann ist das Wunder da. Zuerst Tod, dann die Auferstehung. Das ist göttlicher Prinzip, göttliche Prinzipien. Zuerst Krankheit, dann Heilung. Zuerst Unwohlgefühl und dann erst Wohlsein. Zuerst Leere und dann die Fülle. Zuerst Kampf und dann der Sieg. Und dann Fortschritt. Zuerst das Negative. Zuerst die Stille. Zuerst der Sturm und dann die Stille. Zuerst die Wehen, das Schmerz und dann das Kind, das Baby da. Markus 16, Vers 17. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie böse Geister austreiben. Die werden mit den bösen Geistern konfrontiert werden, bevor die austreiben. Die nehmen deine Keule und die schlagen und sagen, weg mit euch. Du wirst Widerstand haben. Du kannst nur etwas vertreiben, was du gegenüber hast. Auf Augenhöhe. Und da heißt es weiter, ihr werdet in neuen Sprachen reden. Na, kein Mensch versteht dich mehr. Verstehst du? Die Menschen verstehen dich nicht mehr, aber du redest in neuen Sprachen. Schlangen werden sie mit Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf Kranke werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Zeichen. Handauflegung ist ein Zeichen der Heilung. Handauflegung heilt niemand. Aber es ist ein Zeichen für die unsichtbare Welt. Hier ist einer, der will geheilt werden. Für die Engel ein Zeichen. Für die unsichtbare Welt. Handauflegung ist ein Zeichen, dass die Engel sofort eingreifen. Der will, der braucht's, der hat's nötig. Zeichen sind immer für die unsichtbare Welt. Hier muss was passieren, hier muss was gelöst werden, hier muss etwas geheilt werden, hier muss jemand vertrieben werden, hier muss was erfüllt werden. Das sind Zeichen. Handauflegung. Ohne Zeichen gibt es keine Wunder. Also Zeichen und Wunder werden in der Bibel immer gemeinsam genannt. Aber zuerst einmal der Vorspann. Zeichen sind der Vorspann. Zuerst müssen Zeichen gesetzt werden. Das ist Gottes Weg und Gottes Methode. Zuerst sehen sie einen Stern, diese Weisen aus dem Morgenland am Himmel. Und dann fangen sie dem Stern zu folgen. Und dann kommen sie bis nach Jerusalem. Und du siehst, wo die Menschen gehen. Die gehen immer nach Religion. Die gehen in Jerusalem. Wenn irgendwo ein neuer König der Juden geboren wird, dann ist nur in Jerusalem. Und was passiert? Da verlieren sie das Zeichen wieder. Da verlieren sie den Stern, dann sehen sie den Stern nicht mehr. Dann haben sie nur noch Buchstaben und die Theologen wissen ganz genau, wie es lang geht, aber sie haben kein Zeichen. Und was passiert dann? Ja, dann geht nach Bethlehem. Dort ist verheißen nach Propheten Micha, dort muss der Messias geboren werden. Und als sie Jerusalem wieder verließen, haben sie den Stern gesehen. Sobald du die Tradition, sobald du die Religion verlässt, sobald du das alte menschliche verlässt, wirst du wieder ein Zeichen sehen. Und sie folgen diesem Zeichen, bis sie das Kind gefunden haben. Ist das nicht fantastisch? Lerne den Zeichen zu folgen, auch in deinem Leben, was es auch ist. Finde Gott, finde die Wunder für dein Leben. Und dann kamen sie und beten sie den Knaben da an, das Kind. Oder Apostelgeschichte 4,31, dass sie gebetet hatten, wurde der Ort, wo sie sich trafen, geschüttelt und sie wurden mit dem Heiligen Geist alle erfüllt und sie redeten in Sprachen. Das sind die Apostel, die die Kraft und die Gnade Gottes erlebten, dass sie gebetet hatten. Weißt du, Gebet ist ein Zeichen, wenn du trotzdem weiter betest, auch wenn du nichts erlebst und wenn du genau das Gegenteil erlebst. Sie beteten, das ist Gottes Prinzip und der Heilige Geist brachte dann auf den Punkt und sagte, ja, ich bin mit euch, ich habe euch nicht verlassen. Gott hat euch nicht verlassen, auch wenn die Menschen sich euch ablehnen. Weißt du, die Ablehnung der Menschen ist ein Zeichen, dass Gott dich liebt, weil du reif für Gott bist jetzt, für den Himmel, für den Segen. Das ist ein Zeichen. So, oder es gibt andere Zeichen, wenn Menschen sich zu Gott wenden und Gott suchen. Umkehr ist zum Beispiel auch so ein Zeichen. Du kehrst um und sagst, ich gehe den Weg Gottes. Ich schaue nicht mehr auf Menschen, ich höre nicht mehr auf Menschen. Oder wir haben hier in einem Zeugnis gehört, viele Menschen kommen nur zum Billy oder zum Matutis oder zu wem auch immer. Die müssen mir helfen, die müssen für mich beten. Heute Morgen, ich möchte dich ermutigen, fang selber an zu beten. Mach selber den Mund auf. Heb selber die Hände hoch. Bete, rede selber mit Gott. Wir müssen tagtäglich auf die Zeichen achten und Zeichen setzen. Tagtäglich. Also wenn ich nicht bete, braucht für mich niemand beten. Ich kann selber beten. Weißt du, da ist diese Frau in der Bibel, diese hartnäckige Frau, die für ihre Tochter betet. Ich lass dich nicht, Herr. Weißt du, sie hat so viel Geduld, so viel Ausdauer, so viel Beständigkeit, so viel Trotz. Nein, Herr, du musst meine Tochter heilen, egal was es ist. heile meine Tochter. Die Frau war zäh. Nur zähe Christen kriegen was. Die zäh sind, die sich nicht weichklopfen lassen, auch nicht vom lieben Gott, auch nicht vom Herrn Jesus. Die sagen, Herr, auch ich bin ein Geschöpf, auch ich bin Werk deiner Hände, auch ich gehöre dir. Und mir steht's auch zu. Und sie war entschlossen, sie war erpicht, sie wollte, mein Kind soll gesund werden. In Josua Kapitel 1, Vers 9, habe ich dir nicht geboten, hat Gott zu Josua gesagt, habe ich dir nicht geboten, pass auf, was Gott uns gebietet. Das, was er Josua sagte, der Frau gelehrt hatte, das gebietet er auch dir. Habe ich dir nicht geboten, Josua? Josua 1, Vers 9. Sei stark und guten Mutes. Sei stark. Hör nicht auf. Geh nicht zurück, sondern vorwärts. Fürchte dich nicht. Lass dich nicht erschüttern, dich abweisen, abwimmeln. Denn ich, der Herr, gehe mit dir überall, wo du hingehst. Ist das nicht fantastisch? Überall, wo du hingehst, gehe ich mit. Du sollst guten Mutes sein. Was heißt das? Du sollst immer zuversichtlich sein. Gute Hoffnung. Gib dich nicht auf. Geschwister, so viele Christen, sie geben ihre Gemeinde auf, ihren Beruf auf, ihre Arbeit auf, ihre Vision auf, ihre Berufung auf, ihren Traum auf. Hör doch auf mit deiner Aufgeberei. Fang an und sag, ich mache weiter an dem, wo Gott mit mir angefangen hat. Ich mache weiter. Gib dein Leben nicht auf. Dein Leben ist viel zu schade, um weggeworfen zu werden. Deine Hoffnung, deine Erwartungen. Weißt du, bleib so lang wie diese Frau, bis das Wunder passiert. Aber Herr, das hat keinen Wert. Der Mann stinkt schon, dieser Lazarus. Der stinkt schon, hat keinen Wert, versuch's nicht. Gib deinen Glauben nicht auf. Gott kann Dinge tun, dass du verblüfft bist. Wenn er die Leute aus dem Feuerofen bewahren konnte, wenn er in der Löwengrube bewahren konnte, wenn er den Riesen schlagen lassen konnte, wenn der Herr diese Dinge alle tun konnte, wenn er Israel durch das Meer führen konnte, dann wird er doch dich, armer Mensch, dich, da wird er dich als Einzel, wenn er 2 Millionen Volk versorgen konnte, 40 Jahre lang, dann kann er dich versorgen, wenn du richtig ihm vertraust. Wir können Zeichen setzen. Und wir setzen Zeichen. Wir salben Kranke mit Öl, das ist auch ein Zeichen. Wir rufen die Älteste, das ist auch ein Zeichen. Ein Ältester heilt dich nicht, das Öl heilt dich auch nicht, Handauflegung heilt dich auch nicht, aber wir setzen Zeichen. Und dann, wenn du so ein Zeichen hast an deinem Leben, du bist markiert. Du bist von Gott belegt. Wir lassen uns taufen. Das Wasser macht niemand heilig. Das Wasser, weißt du, guck mal, da ist doch der Naaman in der Bibel. Ja, wir haben, meine Wässer in Damaskus sind viel besser, sauberer als dieser dreckige Jordan. Und er verweigert sich. Aber als er das tut, was Gott gesagt hat, als er 7-mal sich im Jordan taufen lässt, nach dem 7. Mal sein Fleisch ist wieder erstattet. Gott segnet, wenn du Zeichen setzt und den Zeichen folgst. Oder wenn du Zehnten gibst, ja, Gott segnet mich nicht, ich habe kein Geld. Fang an, den Zehnten zu geben, Bruder, Schwester. Fang an, in kleinen Dingen, auch wenn es nur vielleicht Cent sind, zuerst mal. Fang an, den Zehnten zu geben. Sei nicht kleinlich Gott gegenüber. Und du wirst merken, was für ein Wunderleben du anfängst zu führen finanziell. Plötzlich gehen Türen auf, plötzlich kriegst du Arbeit, plötzlich wirst du sogar gerufen. Dann musst du sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche auch Feierabend irgendwann. Dann wirst du gebraucht. Fang an, Zehnten zu geben. Zeichen ist immer ein Gehorsamsakt. Und Gott reagiert auf die Zeichen, die du setzt. Ich sage das nicht so viel heute. Immer, wenn ein Zeichen geschieht, wenn du ein Zeichen setzt, steht ein Wunder vor der Tür. Und wenn du mit diesem Zeichen fertig geworden bist und dieses Zeichen angenommen hast, dann sagt Gott, Gott sieht das Zeichen an dir, egal was es ist, ob der 10. Taufe ist oder sogar das Abendmahl. Was im Abendmahl ist, da ist überhaupt nichts drin. Also eigentlich möchte ich das alles euch entkräftigen. Da ist nur ein bisschen Knäckebrot oder Matzen und Traubensaft oder Wein. Da ist nichts drin. Aber das Zeichen ist, indem wir das tun im Namen Jesu, da ist Kraft drin, da ist Leben drin, da ist Reinheit drin, da ist Gesundheit drin. Aber sonst, im Brot ist nichts drin. Ich bin kein Katholik, dass du dann irgendwie dann diesen Leib Jesu groß aufbewahren musst. Nein, das ist ganz normales Kneckenbrot. Mehr nicht. Bei denen auch nichts anderes. Aber das Zeichen, was dahinter steht, der Glaube, der Geist, die Einstellung. Man sieht dahinter, hinter dem Zeichen sieht man Gott. Wir müssen lernen, die Symbole zu verstehen, was die Symbole alles bedeuten. Wenn du deine Sünden bekennst, das ist ein Zeichen. Du bekennst Gott deine Sünden. Und weißt du, was Gottes Sache ist? Dir die Sünden zu vergeben. Da ist das Wunder. Du kommst zum Herrn, man legt dir die Hände auf und das ist alles, was wir tun können. Und das Wunder, das Gott tun muss, ist, den Kranken zu heilen. Wenn du bittest und sobald du deinen Mund aufmachst und etwas bittest, wird dir gegeben werden. Das ist ein Zeichen. Steht in der Bibel, bittet, so wird euch gegeben werden. Punkt. Paus. Amen. Vorbei. Oder sucht, so werdet ihr finden. Du musst anfangen zu suchen. Und in dem Moment, wo du anfängst zu suchen, such deinen Schlüssel. Und wenn du den suchst, lang genug suchst, dann wirst du finden. Ich habe eine Frau besucht in Stuttgart, die rief mich an, von einer Bekannte. Pastor, kommst du schnell vorbei? Ich habe ein Problem. Und dann bin ich hingekommen und sage, Schwester, was ist dein Problem? Ich habe meinen Schlüssel. Ich finde meinen Schlüssel nicht. Ich bin rausgekommen, die Tür ist zu und ich weiß nicht meinen Schlüssel. Und dann habe ich gesagt, hast du alles abgesucht? Ja, wo bist du hingegangen? Bin zur Mülltonne hingegangen. Der Schlüssel war nicht in der Mülltonne. Und dann beten wir beide zusammen, du musst vorstellen, an der Mülltonne beten zwei Menschen. Und dann plötzlich sagt der Herr zu mir, sie soll die Mülltonne umdrehen, also auskippen. Und was war ganz unten, war der Schlüssel. Sucht, so werdet ihr finden. Erwarte ein Wunder. Aber nicht gleich verzweifeln und gleich Notdienst holen, das kostet dir dann 300 Euro womöglich. Aber du kannst suchen, Gott bitten und er wird dir zeigen, was da passieren kann. Der Herr tut, was seine Heiligen begehren, steht in meiner Bibel. Dein Reden ist ein Befehl für Gott. Gott will an dir Wunder wirken. Du musst nur Jesus ranlassen. Du musst ihm eine Chance geben, eine Gelegenheit. Du musst den Stein da wegrollen. Wo habt ihr ihn hingelegt? Du musst das Hindernis entfernen, das noch da ist. Für dieses Wunder. Und das sind einige Hindernisse. Ja, du hast den Lazarus so schön verpackt und so schön eingewickelt und so schön einbalsamiert und so schön eingerollt. Bring ihn. Lass mich daran. Mach das Grab, die Grabestür auf. Du musst Jesus den Zugang zu deinem Problem verschaffen. Und das Zeichen ist, dass du den Glauben aktivierst, dass du diesen Stein wegrollst. Jesus, schau rein. Das stinkt ja schon. Du musst das tun, was du nicht kannst. Oder das, was du kannst. Und das, was du nicht kannst, das musst du Gott überlassen. Das ist die Zeichen. Das zeichenhafte Leben. Du tust das, was du kannst. Und Gott tut das, was du nicht kannst. Es wird Zeit, dass mit dir etwas passiert. Es wird Zeit, dass mit dir was passiert. Du musst aufhören, nur alles dem Herrn zuzutrauen und sagen, der Herr macht gar nichts. Wenn du nichts machst. Du bist der Mann, du bist die Frau. Weißt du, du kannst dich noch so viel anstrengen zu wachsen, du kannst nicht wachsen, es sei denn, der Herr lässt wachsen dich. Du kannst dich anstrengen, deine Sünden zu vergessen, zu verdrängen und so weiter. Du kannst es nicht, der Herr muss dir deine Sünden vergeben. Aber du musst dem Herrn sagen, was deine Sünde betrifft. Du brauchst ein göttliches Schöpfungswunder, aber du musst deinen Teil tun. Deine ganzen Wiederbelebungsversuche bei diesem armen Lazarus sind zwecklos. Weißt du, du kannst noch so viel sagen und so viel beten und so viel singen. Armer Lazarus, komm raus, passiert nichts. Der Herr muss ein Machtwort sprechen. Das, was du nicht kannst, muss der Herr tun. Das ist es. Aber du musst ihn ranlassen. Du musst ihn zeigen. Weißt du, der Herr wusste ganz genau, wo sie den Lazarus hingelegt haben. Aber die mussten ihn dorthin führen und die mussten ihn auch den Stein wegrollen. Und du hast Probleme, du bist verletzt. Meine Zeit reicht nicht mehr, auch das noch zu bringen, was auf meinem Herzen ist. Weißt du, du musst den Herrn an deine Verletzungen hinbringen, an deine Krankheit hinführen. Du musst den Herrn an deine Probleme hinführen. Herr, hier ist mein Problem. Und dann guck, was der Herr macht, was er unternimmt. Den Rest, du kannst den Rest in Gott überlassen dann nachher, ganz getrost. Du musst dich nicht jetzt anstrengen, ich muss glauben, ich muss jetzt gehen. Bring deine Not zum Herrn und überlass den Rest Gott. Bei uns ist alles nur Stückwerk. Er ist der Vollkommene, der das Vollkommene schafft. Setz ein Zeichen nur, sag Gott, das ist es, guck mal, das ist mein Bruder. Wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Wir wollen heute miteinander beten, komm so langsam zum Schluss. Ich möchte, dass du einfach auf der Stelle deine Hand legst, was dir Problem ist. Wenn auf dem Portemonnaie ein Problem ist, leg auf dem Portemonnaie deine Hand. Oder wenn du an deinem Kopf Kopfschmerzen hast, leg deine Hand auf den Kopf. Du sollst Hand anlegen an der Stelle, ein Zeichen setzen und sagen, Herr, hier brauche ich Hilfe, mein Schädel brummt, mein Rücken schmerzt oder was es auch immer ist. Zeig dem Herrn Jesus, wo dein Lazarus liegt, wo deine Hoffnung gestorben ist, wo dein Gott dein Glaube ist und sag, Herr, siehst du es, mein Bruder ist da. Jesus sagt, wo zwei oder drei auf Erden eins werden, Matthäus 18, 20, und etwas bitten wird geschehen. Leg deine Hand. Lass uns heute Morgen eine ganz besondere Gebetsstunde ansetzen. Alles, was ihr hier auf Erden bindet, ist auch im Himmel gebunden. Alles, was ihr auf Erden löst, ist auch im Himmel gelöst. Weißt du, mit was wir hier auf Erden verbinden, ist auch im Himmel sind wir verbunden. Was wir hier auf Erden akzeptieren, wird auch im Himmel akzeptiert. Das, was wir hier ablehnen, wird auch im Himmel abgelehnt. Was ihr hier auf Erden tut, ist auch im Himmel getan. Und Geschwister, wenn du hier jetzt deine Hand auf deine Stirn oder auf dein Problem, deine Blase oder dein Bauch oder dein Herz oder deine Lunge, wo du deine Hand hinlegst, das wird auch im Himmel angelegt, bei deinem Original. Und dann legst du deine Hand an dieser Stelle und der Wille Gottes wird geschehen, auch im Himmel. Das Reich Gottes passiert auch dort. Da sind wir plötzlich eins. Ich habe ein ganz merkwürdiges Erlebnis vor Jahren gehabt. Ich bin selber gelehrt worden von Gott. Und das, was ich euch sage, das lehre ich euch selbst. Dann hat mir ein Bruder ein Video gegeben aus USA, so Heilungsevangelisten. Und ich gucke mir das an zu Hause und denke, naja, was soll's? Verstehst du, manchmal ist man so skeptisch. Was soll's da, verstehst du? Ich sollte nur das Bild mal prüfen und mal nachdenken, was ich darüber denke. Und dann sagt der Evangelist und der Herr zeigt mir, alles natürlich gespielt. Hinterher weiß ich das, wie das ist. Aber es ist egal, wie das passiert. Du musst nicht so kritisch sein und so ungläubig sein. Dann kommt der Evangelist, setzt sich auf den Stuhl und zieht seinen Schuh aus und sagt, der Herr sagt mir, zieh deinen Schuh aus und leg deine Hand auf deinen Fuß und dein Fuß wird gesund. Und ich habe Warzen unter die Füße gehabt. Weißt du, wenn du dann aufgetreten bist, da bist du bald auf Zehenspitzen gegangen. Also wenn es falsch gemacht hast und nicht die Einlage richtig war oder was auch immer. So, ich hatte ein Problem. Und er sagt, zieh deinen Schuh aus im Video, das x-mal schon gespielt worden ist. Zieh deinen Schuh aus und leg deine Hand auf deine Füße. Der Herr wird deine Füße berühren. Meine Frau war nicht zu Hause. Ich war allein zu Hause. Aber ich gedacht, gut, wenn ich mich blamiere, ist es egal. Aber ich ziehe jetzt, stopp dann das Video und dann ziehe meine Schuhe aus und mach das, was der gesagt hat. Was der sagt, zieh deinen Schuh aus, leg deine Hand aus und der Herr wird dich jetzt heilen. Während ich jetzt für deinen Fuß bete, im Video, das vielleicht vor Wochen und Monaten oder halben Jahr, das passiert ist, während ich für deinen Fuß bete, wird dein Fuß geheilt. Das möchte ich mal sehen. Die Warzen, wie schnell das funktioniert. Leg die Hand, zack, und ich konnte gar nicht so schnell gucken, die Warzen sind verschwunden. Und ich habe bis heute keine Warzen unter die Füße. Also ich kann aufstehen, kann marschieren und so weiter. Ich kriege nur manchmal vielleicht Blasen, wenn ich nicht keine richtigen Socken habe oder nicht richtig meine Füße behandelt habe. Aber sonst, ich habe keine Schwierigkeiten. Ich bin verblüfft, wie Gott funktioniert. Zieh deine Schuhe aus jetzt und leg deine Hand drauf. Leg deine Hand an den Problemen, was die Probleme macht. Du hast einen Akten, leg auf irgendeine Akte deine Hand oder auf irgendeine Rechnung, die du zahlen musst und sag, Herr, dies ist, ich würde gerne bezahlen, aber ich kann es nicht bezahlen. Mir reicht das Geld nicht vorne und hinten. Und du wirst sehen, wie Gott dir hilft. Gott sagt, ich will Recht verschaffen. Und dann bete so lange, ich hab ganz schnell gemacht, ich habe gesagt, guck mal an, das wirkt auch bei solchen amerikanischen Heilungswundern. Das wirkt, der Glaube ist es, was Berge versetzt. Das wirkt. Leg deine Hand an dein Problem, was es auch immer ist. Was du hier auf Erden, worauf du hier deine Hände legst, das ist auch im Himmel, passiert auch im Himmel. Was du hier auf Erden willst, das wird auch im Himmel von dir gewollt. Gott will ein Wunder an dir wirken und jetzt bist du dafür jetzt gerufen. Lass uns aufstehen und wir werden heute für ein Wunder beten. Gott will ein Wunder an dir tun und du musst nur jetzt offen sein, so wie ich damals. Vielleicht sagst du, ich glaube da nicht daran, aber ich hab gelernt, auch wenn du nicht glaubst, Gott wirkt. Auch wenn du nicht verstehst, Gott wirkt. Leg deine Hand an der Stelle, was dir zu schaffen macht heute. Vielleicht hast du heute Schmerzen und es ist okay, es ist gut, dass du Schmerzen hast, aber leg dann deine Hand an dieser Stelle und sag, Gott, ich lege jetzt im Glauben meine Hände an der Stelle, wo du eingreifen sollst. Ich gebe dir ein Zeichen, ein Signal, handle du Vater im Himmel. Und dann lass uns aufstehen. Cornelius, kannst du hier ans Klavier kommen? Einfach Takte Musik zuerst einmal. Wir wollen einfach im Glauben, niemand soll hören, was dein Problem ist. Niemand geht es an, was dein Problem ist. Gott interessiert sich nur an dein Problem. Und Gott soll ein Zeichen haben, zur Wegmarkierung. Hier muss ich vorbeigehen. Hier muss was passieren. Vater, berühre mich. Egal, was du für Probleme hast, strecke deine Hände aus und leg deine Hände im Glauben auf Kranke, Schwache und. Werde die Hände legen und es wird besser werden. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass jetzt, wo Menschen überall ihre Hände auflegen, auf Bauch, auf Rücken, auf Ellbogen, auf Hände, Füße, Knie, was es auch immer ist. Herr, du berührst. Du berührst das. Wir geben dir ein Zeichen. Hier brauchen wir ein Wunder. Jeder Einzelne von uns braucht irgendwo ein Wunder. Vielleicht in unserem Glauben, vielleicht in unserem Denken, Gott weiß es, dann leg deine Hand auf den Kopf und sag: Gott, gib mir Weisheit, ich brauche deine göttliche Weisheit, ich brauche dein Licht, ich brauche dein Heil, ich brauche deine Freude. Und Freude ist ein Motor, hab guten Mutes, Josua, sei mutig, sei kühn, geh vorwärts. Und Josua hat 5 Könige besiegt, und du sollst auch 5 Könige besiegen in deinem Leben. Heute will Gott Wunder an dir tun, und du bist nicht fertig. Du bist nicht fertig mit deinen Feinden und Widersachern. Du sollst weiterkämpfen. Und dann kommt dieser Josua und sagt: Sonne, steh still, Mond, steh still. Ich muss mit meinen Feinden fertig werden. Du sollst nicht Feierabend machen, bevor du nicht alles besiegt hast. Setz Zeichen. Setz Zeichen in deinem Leben. Gib Gott eine Chance. Gib Gott eine Chance in deinem Leben. Heute Morgen hast du die Gelegenheit. Auch wenn du ein bisschen später gekommen bist im Gottesdienst, du hast eine Chance, Gott zu erleben. Aber du musst ein Zeichen setzen. Du musst dich melden: Hier bin ich, Herr. Herr, hier, meine Hand. Und Petrus streckte seine Hand aus, und der Herr ergriff seine Hand, und der Herr zog ihn aus dem Wasser. Herr, hier bin ich. Glorreicher Gott, du bist hier unter uns. Du wirst in unserer Mitte. Du heilst unsere Gebrechen und du krönst uns mit Gnade. Oh, Glory, 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 Herr. Ich bin begeistert von dir. Herr, wir rühmen unsere Trübsale, wir machen uns nichts vor. Wir wissen, wir sind Realisten, wir leben in dieser Welt, wir sind von dieser Welt, wir brauchen diese Welt. Aber wir haben dich, Herr, wir haben dich. Und mit meinem Gott, sagt David, springe ich über die Mauern.